Lass uns einen Moment noch auf diesen Gnadenthron blicken. Zusammen mit diesem Impuls, der schon gekommen ist. Gott will nicht unsere Leistung. Gnadenthron heißt Jesus hat uns gerecht gemacht. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und danke, dass du diese Grundlage in unserem Glaubensleben auch immer wieder neu baust. Immer dort, wenn sie in Gefahr steht, dass wir diese Grundlage verlassen und auf unsere eigene Leistung bauen wollen, führe uns zurück. Ich bin so froh, dass wir immer wieder gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und genau das geschieht, die Ausrichtung auf dich, Jesus. Amen. Amen. Ja, ein sehr wichtiger Schwerpunkt auch für diesen Gottesdienst. Denn am besten kündige ich es gleich schon mal am Anfang an. Der heutige Bibeltext hat ganz wenig Wohlfühleffekt. Es gibt Bibelstellen, die haben viel Wohlfühleffekt, heute nicht. Stellen wir uns auf das ein. Wir sind in einer Serie über die ersten Kapitel des Römerbriefs. Ich schäme mich nicht für das Evangelium. Und Paulus wird uns ziemlich in die Ecke drängen. Kennst du das Gefühl, in die Ecke gedrängt zu sein? Das habe ich nicht so gern. Er nimmt alle Ausflüchte, mit denen wir dem Urteil Gottes entweichen wollen, nimmt er vorweg. Es scheint mir, als würde er jeden Fluchtweg gleich zumauern und am Schluss stehen wir in der Ecke. Aber weißt du was, die Bibel sagt nicht, dass die Wahrheit angenehm ist. Das sagt die Bibel an keiner Stelle. Die Wahrheit ist oft nicht angenehm. Also, ich mag mich schon noch erinnern an meine Schulzeit. Und dann kommt manchmal so ein Test zurück. Und dann die Wahrheit zu sehen, unangenehm. Aber Jesus hat etwas verheißen. Die Wahrheit wird uns frei machen. Und auf das wollen wir heute schauen und mit dem wollen wir rechnen. Ich wünsche uns allen ein offenes Herz für das Reden Gottes. Steigen wir doch ein in einen ganz normalen Tag, so wie du ihn vielleicht erlebst. Man steigt in den Zug, Kondukteur kommt vorbei, offensichtlich hat er gerade einen schlechten Tag oder schon ein schlechtes Erlebnis gemacht, weiß auch nicht. Und man denkt, ja, der könnte auch ein bisschen freundlicher sein. Und dann während der Fahrt und man so mit sich selber beschäftigt, und man sieht die alte Frau, die keinen Platz findet, und man denkt, also diese Jugendlichen, nicht gerade hilfsbereit, die könnten ja auch mal aufstehen. Beim Mittagessen in der Kantine beobachtet man, wie einer so kleinlich eine Reklamation anbringt. Und man denkt, etwas Großzügigkeit würde jetzt auch nicht schaden. Und dann endlich ist der Tag vorbei, man kommt, ist auf dem Nachhauseweg, nervt sich noch über diejenigen, die an der Kasse so vorwärts drängen. Und endlich ist man zu Hause in der guten Stube, wo einem hoffentlich niemand mehr nervt. Ja, so könnte ein Tag laufen. Und damit wären wir direkt beim Thema. Im letzten Teil vor zwei Wochen hat uns Paulus die Menschen vor Augen gemalt, die sich immer stärker, immer tiefer in der Sünde verstricken, die sich richtig fesseln. Und es gipfelt dann in dieser Aussage, die ist ja schon dann recht steil, dass Paulus sagt, es gibt keine Art von Unrecht, von Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist vor 2 Wochen. Also ich sehe dann sofort vor meinen inneren Augen gewisse Menschen, die Paulus jetzt wahrscheinlich meint. Ich sehe andere, ohne Gott zuerst an mich zu denken. Die allermeisten Menschen haben so einen Grundreflex. Ja, die anderen, aber doch nicht ich. Es ist übrigens auch viel einfacher, eine Predigt für die anderen zu hören, als für sich selber. Ist es dir auch schon aufgefallen, dass man denkt, gut sagt er das endlich, hoffentlich hört er gut zu und man weiß genau, und wenn man denkt, Paulus kennt den Menschen. Er weiß, wie der Mensch funktioniert. Er weiß, wie geschickt der Mensch darin ist, sich selber zu verteidigen, wie gut die Schuld beim anderen zu sehen und wie blind zu sein für das eigene Leben. Und so beschreibt er, wie erwähnt, in diesem ersten Kapitel des Römerbriefs, in aller Ruhe das sündige Verhalten von Menschen, die Gott nicht kennen, und wir nicken zustimmig und denken, schlimm, diese gottlosen Menschen, rücksichtslos, lieblos, egoistisch, selbstverliebt. Und dann dreht sich Paulus plötzlich um und sagt, reden wir nicht länger über die anderen, reden wir über dich und über mich. Römerbrief, Kapitel 2, Vers 1. Deshalb darfst du allerdings nicht meinen, du seist entschuldigt, wenn du das alles verurteilst. Wenn du das alles siehst im Leben von anderen Menschen und es nicht recht findest. Denn wer du auch bist, indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das Urteil, weil du genau dasselbe tust wie der, zu dessen Richter du dich machst. Paulus dreht sich um und will nicht länger über andere sprechen, sondern er will über uns reden. Wen spricht er hier an? Er steht hier, du, wer du auch bist, ja, da sind wir alle sofort mit eingeschlossen. Er meint mich und dich. Und schneller als wir reagieren könnten, uns verteidigen könnten, holt Paulus einen Spiegel hervor und hält ihn uns vors Gesicht. Jeder, der über andere urteilt, spricht sich selbst das Urteil. Denn du, der du urteilst, du tust ja genau dasselbe. Vielleicht in einem anderen Zusammenhang, in einem anderen Ausmaß, aber wir tun genau dasselbe. Und in unserem Urteil, das ist der entscheidende Gedanke hier, in unserem Urteil über andere zeigen wir, beweisen wir, dass wir sehr wohl verstanden haben, dass dieses Verhalten nicht recht ist. Dass wir es sehr wohl erkennen, dass das falsch ist. Das Wort Gottes meint mich und dich, wenn es hier sagt, du darfst nicht meinen, du seist entschuldigt. Keiner von uns hat eine Entschuldigung vor Gott. Und da spüre ich in mir schon gerade mal diesen Reflex zu sagen, nein, Paulus, so geht das nicht. Die, die das Gericht Gottes verdient haben, das sind die anderen. Was ist denn dabei, wenn ich finde, der Kondukteur könnte freundlicher sein? Stimmt doch. Oder der Gast großzügiger und die Jugendlichen hilfsbereiter, ist doch so. Nun, Paulus geht darauf gar nicht ein. Mag schon sein. Es geht aber nicht um die anderen. Es geht um mich und es geht um dich. Es geht nicht darum, uns mit anderen Menschen zu vergleichen, sondern selber vor dem heiligen Gott zu bestehen. Und so muss ich mich also fragen, bin ich denn immer freundlich? Bin ich denn immer großzügig? Bin ich denn immer hilfsbereit? Bin ich immer selbstlos? Und da trifft mich diese biblische Aussage. Wer du auch bist, du bist nicht zu entschuldigen. Denn wenn du das alles verurteilst, sprichst du dir selbst Gericht. Um es ganz klar zu machen, sagt Paulus dann im Vers 2 und 3, nun wissen wir aber, dass Gott die zu Recht verurteilt, die jene Dinge tun. Denn haben wir ja zugestimmt. Wir wissen, dass sein Urteil der Wahrheit entspricht. Und da meinst du, du könntest dem Gericht Gottes entgehen, wo du doch genauso handelst wie die, die du verurteilst? Ja, wir mögen uns als anständige Menschen fühlen. Und das sind wir sicher auch. Du bist ein anständiger Mensch, davon gehe ich aus. Aber die Wahrheit zu erkennen, würde heißen, machen wir uns keine Illusionen. Wir selbst haben das Urteil über unser Leben gesprochen. Auch mit einem ganz anständigen Leben können wir Gottes Heiligkeit unmöglich genügen. Aber spürst du auch, hier zuzustimmen, das ist gar nicht so einfach. So schnell geben wir da nicht klein bei. Ein bisschen überspitzt ausgedrückt könnte man sagen, ja, da steigt jetzt Empörung in uns auf. Das ist doch ein fieser Trick von Paulus. Mir so den Spiegel vorzuhalten. Also ich meine, weißt du, er lässt dich ins Abseits rennen und jetzt, wo die Fahne hochgeht, pfeift er sofort ab. Das macht ja Paulus hier. Würdest du das auf dir sitzen lassen? Ja. Wir gehen fast lieber zur Verteidigung über. Dieses Du, wer du auch bist, das hat ein paar Einwände auf Lager. Das sind die typischen Ja-Aber. Kennst du Ja-Aber? Meine Kinder sind jetzt gerade in diesem Alter. Mein Mittler kann das dann so schön sagen. Ja, aber Papi. Und dann kommt so ein Einwand. So seine Sicht der Dinge. Ja, aber Papi, ist doch klar. Und es ist immer klar, schuld sind die anderen, aber nie er. Ja, aber. Ich müsste fast sagen, wenn es nicht so ernst wäre, wenn es nicht hier um mich ginge, ich fände das richtig cool, wie Paulus jetzt jedes Ja, aber vorher schon ahnt und einfach im Vorfeld gerade schon mal entkräftet. Jetzt geht es aber auch um uns. Und das ist wirklich unangenehm, da müssen wir durch. Wir müssen erkennen, diese Ja, aber Gott, das ist eigentlich eine Selbsttäuschung. Wir machen uns etwas vor. Es sind drei Täuschungen in den nächsten Versen hier angetönt, an die wollen wir kurz durchgehen. Ja, aber Gott, du bist doch geduldig und gnädig. Kannst doch jetzt nicht so kleinlich sein. Meine Lage kann nicht so ernst sein, denn Gott in seiner Güte und Gnade wird so ein halbes Auge zudrücken. Kennst du diesen Gedanken? So sind doch die Großeltern mit uns umgegangen. Als wir als Kinder bei ihnen in den Ferien waren, immer mal wieder haben sie ein halbes Auge zugedrückt. Unsere Kinder waren gerade ein verlängertes Wochenende bei den Großeltern und sie kamen zurück und haben dann gebeichtet. Wir haben Freitag, Samstag, Sonntag nur einmal die Zähne geputzt. Nun ja, da waren nicht die Augen zugedrückt, sondern meine Eltern haben das schlicht vergessen. Aber etwa so läuft es. Geht davon aus, ja, das geht schon noch durch. Ja, vielleicht hattest du mal in der Schule so einen Lehrer. Der war so lieb. Der hat im Diktat immer mal wieder so bei mir, Diktat war nicht so meine Stärke, immer mal wieder ein halbes Auge zudrücken müssen. Vielleicht ein ganzes Auge. Er war so lieb, geduldig. Und Gott ist schließlich auch lieb und geduldig. Ja, Gott ist gütig und geduldig. Das ist richtig. Aber diese Folgerung, Gott ist lieb und geduldig, er hat viel Geduld, langmütig steht dann da. Deshalb wird ein halbes Auge zudrücken, das ist falsch. Das merken wir sogar selber. Wenn man dann mit einer gewissen Distanz zurückdenkt, ein Lehrer, der ungenügende Noten als ungenügende Prüfungen als genügend ausgibt, weil er ein halbes Auge zudrückt, das ist eigentlich nicht fair den anderen gegenüber. Das ist eigentlich Unrecht. Das erkennen sogar wir, obwohl wir vielleicht sogar davon profitiert haben. Seine Güte, also ein gütiger Lehrer, das ist ja super, aber das würde sich darin äußern, dass er dem schwachen Schüler geduldig hilft, dass er es ihm nochmals erklärt, dass er ihn so lange üben lässt, bis man merkt, jetzt kann er es. So kann sich Geduld ausüben im Unterricht. Und es kann uns nicht erstaunen, wenn Gott genau so handelt. Paulus beschreibt das hier in Vers 4. Er sagt zu diesem Du aber Mensch. Betrachtest du Gottes große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Merkst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? So äußert sich die Güte Gottes. Er ist gütig, er ist geduldig, aber er leitet uns an zu einer Umkehr, zu einer Änderung. Ein Auge zuzudrücken wäre Unrecht. Ja, wir dürfen uns nicht in falsche Sicherheit wiegen. Die Lage ist ernst. Gottes Gericht ist ein gerechtes Gericht. Paulus schreibt dann später im Vers 6 und im Vers 11, Gott schaut auf unsere Werke. Was haben wir vorzuweisen? Kann das vor Gott bestehen? Vers 11 steht, und Gott schaut im Fall nicht auf die Person. Sind natürlich die Juden angesprochen, die immer gedacht haben, ja, wir sind ja Teil des auserwählten Volkes, da wird es schon irgendwie noch eine Ausnahme finden lassen. Gott schaut nicht auf die Person, er schaut, was steht auf unserem Lebensblatt. Erste Selbsttäuschung. Es gibt eine zweite, die Paulus hier dann gleich vorweg nimmt, dass wir uns sagen, ja, meine Lage kann ja nicht so ernst sein, denn ich kenne ja das Gesetz Gottes. Ich habe einen Vorteil. Ich bin besser dran als andere, die es nicht kennen. Und das stimmt doch. Die Gebote Gottes sind für uns wie Wegweiser, die uns zeigen, was Gott, der Schöpfer, für unser Leben als gut und wichtig erachtet, zeigt uns die Richtung. Natürlich ist der im Vorteil, der die Richtung kennt. Aber schau, auch dieses Argument ist eine Selbsttäuschung. Denn nur das Gesetz zu kennen, bringt doch noch nichts. Also das würdest du sagen, die Straßenverkehrsordnung ganz genau kennen, die wissen, bei welcher Geschwindigkeitsüberschreitung welche Buße zum Tragen kommen wird. Und dann wirst du geblitzt. Hast du einen Vorteil? Dein Vorteil ist höchstens, dass du weißt, wie viel Geld das du jetzt da schon mal auf die Seite tun kannst. Aber sonst hast du keinen Vorteil. Darum sagt Paulus im Vers 12, wenn die sündigen, die das Gesetz Gottes kennen, werden sie durch dieses Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, die hören, was das Gesetz sagt. Für gerecht erklären wird Gott vielmehr die, die tun, was das Gesetz sagt. Ist doch logisch. Das Gesetz zu kennen, Nützt gar nichts. Das Gesetz tun, das ist der Auftrag. Ist eigentlich recht klar. Und so komme ich gleich noch zur dritten Selbsttäuschung. Die ist dann schon noch ein bisschen raffinierter. Dass wir Menschen uns sagen, also Gott ist gerecht, das ist klar. Wenn Gott gerecht ist, ist auch sein Gericht gerecht, ist auch klar. Jetzt kennen manche das Gebot Gottes und andere kennen es nicht. Und es wäre doch jetzt ungerecht, die zu richten, die das Gebot gar nicht kennen. Das kannst du mal probieren mit irgendeinem, mit den Kindern, die da beim Heranwachsen dieses ganz starke Gerechtigkeitsempfinden haben, dass du ein Spiel sie machen lässt und die Hälfte der Regeln nicht erklärst und dann abpfeifst und sagst, du bist ausgeschieden. Da wird dann sofort kommen, aber warum? Und du sagst, ja, das ist verboten. Aber das hast du ja gar nicht erklärt. Ja, sorry, hättest du ja fragen können. Das spüren wir, nein, das geht doch nicht. Und wir machen dann vielleicht diesen Selbsttäuschungsrückschluss, dass wir denken, ja, wenn Gott dann sein Gebot nicht auf alle anwenden kann, dann kann er es aber auch nicht so wirklich durchziehen. Und das trifft doch auf unsere Mitmenschen. Wie viele Mitmenschen haben wir rund um uns herum? Sie fragen nicht nach Gott, sie rechnen nicht mit Gott, sie wissen nichts von Gott, geschweige denn von den Geboten Gottes. Kann Gott einfach sein Gebot als Maßstab nehmen und alle damit richten, obwohl sie es gar nicht kennen? Habe ich euch schon mal von meiner Fahrprüfung erzählt. Das war so, ich war da gerade, habe mein Studium begonnen und hatte nicht so viel Geld und habe gedacht, ja, mein Vater hat jetzt meinen großen Bruder durch die Fahrprüfung gebracht und meine Schwester auch. Also ich verzichte mal auf diese Fahrstunden. Und ging zur Prüfung. Und das Erste, was ich machen musste, nach etwa 2 Minuten Fahrprüfung, war, biegen Sie hier links ab in diese Straße und fahren Sie mal rückwärts. Man kann 3 Dinge falsch machen beim Rückwärtsfahren und ich habe alle 3 falsch gemacht. Ich habe mich nicht losgeschnallt, ich habe nicht die Spur gewechselt und ich bin viel zu schnell rückwärts gefahren. Der Experte sagte, gut, schalten Sie mal einen Moment den Motor ab. Und er eröffnete mir nach 3 Minuten, dass die Prüfung nicht bestanden ist. Und fairerweise sagt er dann, ja, Sie bezahlen ja diese Stunde, wir können jetzt auch eine Fahrstunde machen oder wir fahren zurück zum Zentrum. Und so habe ich dann meine erste Fahrstunde. Habe ich dann schon gedacht, wenn ich schon zahle, profitiere ich auch bis zur letzten Minute. Ja, warum habe ich nicht widersprochen? Hätte ich auch sagen können, interessiert doch keiner, ob ich losgeschnallt bin und ob ich die Spur wechsle. Ich bin ja auch rückwärts gekommen. Nein, es gibt hier ein Gesetz, eine Verordnung oder wie man das auch immer nennt. So muss das sein. Und so gab es nichts zu diskutieren. Ich habe auch nicht diskutiert. Aber wenn jetzt der Experte gesagt hätte, so könnte man es machen, ich persönlich finde, man sollte sich losschnallen, die Spur wechseln und nur im Schritttempo rückwärts fahren. Deshalb sind sie jetzt durchgefallen. Dann hätte ich schon diskutiert. Es kommt doch darauf an, gibt es ein Gesetz oder gibt es keines? Also, wenn Menschen dieses Gesetz nicht haben, kann Gott sie dann aufgrund dieses Gesetzes verurteilen? Auch diese Ausflucht nimmt Paulus vorweg. Er sagt im ersten Teil von Vers 12, den ich ja schon die Fortsetzung zitiert habe, wenn die, die das Gesetz Gottes nicht kennen, sündigen, werden sie wegen ihrer Sünde verloren gehen, ohne dass das Gesetz dabei eine Rolle spielt. Denken, was ist denn das für ein Argument? Und Paulus begründet das dann aber sofort. Paulus stimmt nämlich dem zu. Er sagt, stimmt, nicht alle Menschen kennen die Gebote Gottes. Er spricht hier von den Heiden und meint alle die, die eben nicht Juden sind und seit Generationen wissen, was Gott vom Menschen fordert. Heiden, so wie die meisten unserer Mitmenschen heute, je jünger, desto weniger haben sie eine Ahnung von dem, was Gott für Regeln aufgestellt hat. Aber hier bleibt Paulus nicht stehen. Er sagt, ja, jede Gesellschaft, jede Kultur, heute würde man sagen, jede Subkultur, hat ihre eigenen Regeln. Ich habe es da kürzlich gelesen, Grillitarier essen nur, was einen Grill berührt hat, ist auch eine Regel. Und von dem geht jetzt Paulus aus. Jede Gruppe von Menschen hat Regeln. Und wenn sie nicht die Regeln Gottes kennen, kennen sie zumindest die Regeln ihrer Gruppe. Und auch an diesen werden sie schuldig. Und das ist die Grundlage für das Urteil Gottes. Ja, Paulus geht sogar noch weiter und sagt, jeder Mensch in jeder Kultur hat eine Ahnung von Recht und Unrecht, weil es ihm sein Gewissen bezeugt. Das ist schon interessant. Rings um die Welt, in jeder Kultur, nicht genau dieselben Regeln, aber sie gehen in dieselben Richtung. Warum? Wie ist das möglich? Weil Gott dem Menschen ein Gewissen gegeben hat. Vers 14 steht, wenn nun Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören und mit dem Gesetz Gottes daher nicht in Berührung gekommen sind, so wie die meisten unserer Mitmenschen heute, aber von sich aus so handeln, wie es das Gesetz fordert, dann ist dieses Gesetz, auch wenn sie es nicht kennen, offensichtlich bereits ein Teil von ihnen. Natürlich mit einer gewissen Unschärfe, immer mit Schlagseite, aber grundsätzlich eine Ahnung von dem, was richtig ist. Er schaut heute, in unserer Zeit, wo die Freiheit des Einzelnen so überbetont ist, erkennen beispielsweise unsere Mitmenschen nicht, dass Sexualität in die Verbindlichkeit der Ehe gehört, um mal das offensichtlichste Beispiel zu nehmen. Und doch, interessant, wird eigentlich abschätzig über solche geurteilt, die Woche für Woche mit einem neuen ins Bett steigen. Also ist doch unscharf, aber eine Ahnung da, das kann es doch nicht sein, das ist doch nicht recht. Und so könnten wir jetzt ganz viele Beispiele durchgehen und merken, bei manchen Lügen, Stehlen, Korruption beispielsweise, ist die Gesellschaft auf genau derselben Linie wie das biblische Gebot. Warum? Da ist eine Vorahnung. Unscharf zwar, aber eine Ahnung. Da geht man in eine andere Kultur. Da wäre beispielsweise jetzt diese Frage der Sexualität noch viel näher bei der biblischen Norm und dafür andere Sachen ein bisschen aus der Balance. Da könnten wir jetzt rund um die Welt gehen und dieses eine feststellen, ja, Paulus hat recht. Da ist etwas im Menschen verankert, was er hier Gewissen nennt, das durch die Gesellschaft schon unscharf umgebogen werden kann, aber tief drin, die grobe Richtung ist da. Und jetzt kommt's. Paulus sagt am Vers 15, und mit ihrem Verhalten beweisen sie, dass das, was das Gesetz fordert, ihnen ins Herz geschrieben ist. Das zeigt sich. Ja, Paulus lässt einfach keinen Millimeter offen an Ausflucht, sondern versperrt den Weg komplett. Indem, dass sie sich vor anderen rechtfertigen für ihr Tun, zeigt es, dass sie spüren, eigentlich ist es falsch. Und indem, dass sie andere verurteilen, zeigt sich, dass sie genau wissen, eigentlich ist es falsch. Und dann sind wir wieder beim Argument vom Anfang. Was urteilst du über andere? Und eigentlich tust du genau dasselbe. Drei Ausflüchte und alle sind zugemauert. Und wir müssen hier dem zustimmen. Wenn wir nicht zu entschuldigen sind, und dann auch keine Ausreden übrig bleiben, gibt es keine mildernden Umstände. Und genau so schließt Paulus im Vers 16: Der Tag des Gerichts wird all das bestätigen. Der Tag des Gerichts wird das alles bestätigen. Der Tag, an dem Gott durch Jesus Christus auch über die verborgensten Dinge im Leben der Menschen sein Urteil sprechen wird. So lehrt es das Evangelium, das mir anvertraut ist. Keine mildernden Umstände. Mit dem Scheinwerfer, einem hellen Scheinwerfer, hat Paulus hier durch diesen Bibeltext unser Herz ausgeleuchtet und das Bild, das sich dann zeigt, wenn man bei Licht in unser Herz hineinschaut und all die Selbsttäuschung mal wegdiskutiert und merkt, das geht alles nicht. Wir stehen plötzlich mit einer kompletten Bankrotterklärung vor Gott. Es steht im nächsten Kapitel, dass Paulus dann als Zusammenfassung schreibt: Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott, alle sind vom richtigen Weg abgewichen, kein einziger kann Gott noch gebrauchen, keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Römer 3, 10 bis 12, das Fazit über jedem Menschenleben, über meinem und deinem. Ja, ich habe es gesagt, wenig Wohlfühleffekt in diesen Worten heute. Aber halten wir uns an das, was Jesus gesagt hat. Die Wahrheit wird uns frei machen. Du hast keine Entschuldigung, ist Paulus eingestiegen. Indem du andere verurteilt, hast du schon über dir selbst Gericht gesprochen. Ich bin so froh, dass auch in diesem Text Hoffnung drin ist. Ich habe es eigentlich schon gelesen. Diese Aussage, dass Gott mit seiner Güte und Barmherzigkeit uns zur Umkehr führen will. Das ist die Hoffnung in diesem Text. Wenn wir schon nicht vor Gott bestehen können, Gott sei Dank ist er aktiv, um uns zur Umkehr zu führen. Umdenken, Sinnesänderung ist hier gemeint. Was genau sucht denn Gott in unserem Leben? Eigentlich nur dieses eine Eingeständnis. Ich brauche Hilfe. Jesus, nur du kannst mir helfen. Jesus. Als Petrus und die Jünger sich rechtfertigen mussten, dass sie immer wieder über Jesus reden, obwohl es ihnen verboten worden war, sagt er: Gott hat Jesus zum Herrscher und Retter gemacht, um Israel und damit auch uns zur Umkehr zu führen und die Sünde des Volkes zu vergeben. Gott ist in unserem Leben aktiv, um uns zur Umkehr zu bringen. Ich möchte zur Ermutigung eine Geschichte erzählen von Patrick Klüscher. der weil es einfacher ist, bei anderen das zu sehen als bei uns, denke ich, uns recht gut repräsentiert. Er sagt, ich bin davon ausgegangen, ich bin schon recht. Ich bin einer von den Guten. Denn ich wuchs in einer intakten Familie auf, mit angesehenen Eltern und war bekannt dafür, in meiner Schulklasse und meinen Kollegen freundlich, angepasst und friedfertig zu sein. Ein Wunschschüler, ein guter Mensch. Und er erzählt, wie er zwischendurch betete, als er sicher war, es muss irgendeine Macht da oben geben, aber nicht den Eindruck hatte, ich brauche einen Gott. Und dann passiert aber genau das, was unser Bibeltext sagt, dass Gott uns mit seiner Güte zur Umkehr führen will. Er beschreibt, dass er mit der Zeit anfängt, die Bibel zu lesen. Und die Wahrheit in sein Leben hineintritt. Und er sich mehr und mehr bewusst wird, menschliche Anstrengungen, um gut zu sein, wird niemals reichen für diesen göttlichen Maßstab. Und so findet er zu Jesus. Er sagt, nach einigem Hin und Her sagte ich ja zu Gottes Angebot, durch den Glauben an ihn gerecht zu werden. Ich begann ein Leben mit Jesus, ließ mich später taufen, um damit auch öffentlich zu zeigen, dass ich zu Gott gehöre. Heute kann ich von Herzen sagen, dass ich an Jesus Christus glaube und vom vermeintlich Selbstgerechten zum von Gott Gerechtgemachten geworden bin. Wunderschön. Ich möchte in jedem Gottesdienst dieser Einladung Raum geben und heute noch ein bisschen dringender. Wir brauchen Jesus. Und wenn du Jesus nicht in deinem Leben hast, was hindert dich heute, einen Schritt auf ihn zu tun? Wir haben gesehen, es bleibt eigentlich keine Hoffnung, weil keiner kann von Gott bestehen. Allein Jesus kann uns das vergeben, was uns von Gott trennt. Er hat am Kreuz für unsere Schuld bezahlt. Und allein Jesus ist vor Gott gerecht. Und das ist ja das Evangelium, unsere einzige Hoffnung, das Evangelium. Jesus schenkt uns seine Gerechtigkeit. Über mir ist das Urteil gesprochen. Ich selbst spreche es immer wieder durch mein Urteilen über andere. Aber das Schöne ist, über Jesus ist das Urteil auch schon gesprochen. Er ist auferstanden. Er wurde aufgenommen in den Himmel, durfte Platz nehmen zu Rechten Gottes als gerechter Sohn. Und dieser Jesus sagt, ich schenke dir meine Gerechtigkeit. Ich lade ein, heute Gebet zu beten. Jesus, ich brauche Hilfe. Und du fragst dich jetzt vielleicht, warum erzählt er das so lange da vorne? Das weiß ich doch längst. Ich bin ja schon Jahre mit Jesus unterwegs. Wunderbar, sage ich. Aber lasst uns nicht vergessen, wie hoffnungslos unsere Lage war, als wir Jesus noch nicht hatten. Weißt du, wir können uns sehr leicht an diesen Gedanken gewöhnen. Ist ja alles gut, ich habe Jesus. Und vergessen, wie hoffnungslos es war, als ich Jesus nicht hatte. Einzig durch das Evangelium dürfen wir heute singen, dass wir vor den Thron Gottes kommen und dort anbeten und uns erfreuen dürfen der Gegenwart Gottes und. Es wäre nie möglich ohne Evangelium. Ich schäme mich nicht für das Evangelium. Jesus möchte neu in uns eine Leidenschaft für das Evangelium freisetzen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass Paulus sich unsicher, unwohl fühlt, wenn er über das Evangelium redet, weil er immer wieder angefeindet wird. So geht es uns auch. Und trotzdem sagt er, ich schäme mich nicht. Warum? Weil das Evangelium die Kraft Gottes ist, um Menschen zu retten. So sind wir eingestiegen. Aber heute ist es ganz nahe zu uns gekommen. Es ist auch unsere einzige Hoffnung. Und diese Leidenschaft, dieser Dank, dass Jesus Paulus gerettet hat, ist so groß, dass er nicht schweigen kann. Paulus ist es besonders. Er erwähnt mehrmals, dass er sich sowas von bewusst ist. Ich habe ja die Christen verfolgt. Wenn Jesus nicht in mein Leben getreten wäre, ich hätte da weitergemacht und mein Leben lang gegen Jesus gekämpft. Er sagt, ich bin der Allergeringste unter allen Aposteln. Sich bewusst, Gott hat eingegriffen. Sind wir uns bewusst, dass Gott in unserem Leben eingegriffen hat? Und so wird uns Paulus zu einem großen Vorbild. Ich möchte schließen mit dieser Aussage. Der wir, glaube ich, nacheifern sollten. Paulus sagt, ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe. Den Auftrag, allen Menschen das Evangelium zu bringen. Die gute Nachricht von Gottes Gnade. Und ich spüre, wie weit ich von dieser Sicht noch entfernt bin. Und wir wollen doch jetzt zusammen beten, dass Jesus in unserem Leben diese Dankbarkeit für das Evangelium verstärken kann, damit Feuer und Leidenschaft freigesetzt wird. Ich glaube, diese Dankbarkeit ist der Luftstrom Gottes, der das Feuer in unserem Leben für das Evangelium aufzustehen immer wieder anfachen kann. Die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, schließt mit diesen Worten von Jesus. Ja, ich komme bald. Und dann schon, eigentlich erschreckend, und bringe jedem den Lohn mit, den er für sein Tun verdient hat. Ich bin das O, A und das O, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Glücklich, wer seine Kleider wäscht und sie von allem Schmutz reinigt. Er hat das Recht, vom Baum des Lebens zu essen. Glücklich, wer das Evangelium erleben durfte, die Kraft Gottes zur Rettung. Können wir miteinander aufstehen und in eine Zeit des Gebets hineingehen? Auch wir als Jünger von Jesus dürfen nicht vergessen, ich habe nichts vorzuweisen. Alles, was ich habe und bin, kommt von Jesus, seine Gerechtigkeit und seine Vergebung. Könnt ihr als Band schon nach vorne kommen und miteinander beten und als Erstes einfach Jesus danken. Jesus, danke, dass du mich gerettet hast. Ich möchte dich einladen, formuliere deinem Gott, deinem Jesus seinen Dank. Führe dir vor Augen, wo du wärst, wenn er nicht in dein Leben getreten wäre, wenn er dich nicht zur Umkehr geleitet hätte. Wir singen doch dieses Lied miteinander, das ihr so schön schon ausgesucht habt. Ich singe dir ein Liebeslied. Das ist die richtige Antwort aus dieser Ergriffenheit heraus.